Keiner ist wie du. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Und jetzt kommen wir als deine Kinder zu dir und bitten dich, dass du uns berührst mit dem, was dir wichtig ist.
Ich fange schon mal an und der Rest kommt dann irgendwie hinterher. Es passiert mir regelmäßig in Sitzungen, in Gesprächsgruppen, in Bitte? Danke für den Hinweis. Ich wollte gerade weitermachen. Es passiert mir regelmäßig in Sitzungen, im Gottesdienst, in Gesprächskreisen, in Begegnungen mit Menschen, dass ich, wenn es um ein Thema geht, das mir wichtig ist, für das ich brenne und wo ich auch eine deutlich vernehmbare Meinung zu habe, ich durchaus in der Diskussion sehr engagiert sein kann. Nachdrücklich, dass ich es mag, um Positionen auch zu ringen, auch mit Menschen, die es vielleicht anders sehen. Und dass ich meine Position da auch deutlich klar mache. So würde ich das beschreiben. Andere würden das anders beschreiben. Die würden vielleicht sagen, du bist nicht nur engagiert, du bist manchmal auch ganz schön dominant. Manchmal bist du auch sehr drängend, impulsiv, vielleicht sogar verletzend in dem, was du sagst und wie du es sagst. Ich selber merke das oft nicht oder erst in dem Moment, wo die Stimmung im Raum kippt oder sich jemand verletzt zurückzieht. Das ist eine Falle, in die ich in meinem Leben immer wieder tappe. Ich weiß, dass das etwas ist, was nicht gut ist, und trotzdem gehört es irgendwie zu mir. Ich habe versucht, daran zu arbeiten, das zu verändern, und vielleicht ist mir das hier und da auch ein Stück gelungen, und dennoch lande ich immer wieder an diesem Punkt. Und vielleicht ist das etwas, was ihr auch kennt. Vielleicht nicht in dem, wie ich es gerade erzählt habe, aber aus anderen Beispielen aus eurem Leben. Dass es Themen gibt in eurem Leben, die euch begleiten. Verhaltensweisen, Eigenarten, Haltungen, die euch gefühlt immer wieder ein Bein stellen oder irgendwie in die Quere kommen. Und da ist eine Spannung, die ich da wahrnehme. Eine Spannung, die irgendwie zu unserem Leben als Christen dazugehört. Auf der einen Seite ist das Leben so, wie Jesus es sich denkt. Das Leben, zu dem er uns einlädt und auffordert und zu dem er uns eigentlich befreien möchte. Ein Leben, wo das Denken, Reden und Handeln geprägt ist von seiner Liebe, ein Leben in seiner Nachfolge. Und auf der anderen Seite sind unsere Baustellen, unsere Lebensbaustellen, wo wir gefühlt einfach nicht weiterkommen und immer wieder an der gleichen Stelle landen. Ich war heute Morgen in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Oldenburg. Und da sagte jemand zu mir, erzählte von einer Bergbesteigung. Und das war irgendwie so ein Berg mit so einem schottrigen Weg, also ganz schwierig darauf zu kommen. Und er sagte, das war gefühlt so, ich bin immer 4 Schritte rauf und 3 Schritte wieder runtergerutscht. Und habe ganz lange gebraucht, um oben anzukommen. Und das sagte er in diesem Zusammenhang, sagte, so fühle ich mich manchmal, 4 Schritte rauf und 3 Schritte wieder zurück. Und ich dachte, naja, das ist ja schon mal immerhin ein Fortschritt. Man kann es ja auch andersrum erleben. 3 Schritte rauf und 4 Schritte zurück. Das ist vielleicht auch manchmal unser Erleben. Ich persönlich merke, dass mich das herausfordert. Manchmal sagen mir Leute, ach, das ist so schwer, Jesus nachzufolgen. Und die Begründung ist dann, dass wir ihn halt nicht so sehen können, wie die Jünger das damals konnten. Wenn wir das könnten, dann wäre das ja ganz einfach. Dann wüssten wir ja, wie wir als Christen leben können. Ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht mein Problem. Ich habe ziemlich gut vor Augen, wie das Leben mit Jesus aussehen könnte. Und wie mein Leben aussehen könnte, damit es zu diesem Jesus und seiner Liebe passt. Mein Problem ist, das umzusetzen. Das sind zwei Pole eines Spannungsfeldes. Das Leben, wie Jesus es eigentlich vor Augen hat, und mein Leben, wie es oft real ist und wie ich mich selbst real erlebe, und mein Scheitern vielleicht immer wieder am gleichen Punkt. Wenn ich heute mit euch über dieses Spannungsfeld nachdenke, dann ist mir das ganz wichtig, da geht es mir nicht darum, irgendjemanden ein schlechtes Gewissen zu machen. Heute Morgen in Oldenburg kam eine Reaktion nachher, da habe ich das Gefühl gehabt, da war jemand, der es gewohnt war, aus seiner Prägung heraus alles, was er von vorne hört, mit dem Appellohr zu hören. Ja, also es kann nicht sein, dass der da vorne etwas Gutes mir sagt über mich, sondern der kann nur meinen, ich muss jetzt alles anders machen. Und mit ganz viel Druck irgendwie rangehen. Für mich ist die Frage nicht, jetzt schränkt euch doch endlich mal an oder so, sondern wie gehen wir mit dieser Spannung um, die in unserem Leben, in meinem Leben zumindest da ist. Vielleicht ist es ja bei euch nicht so. Dann freut euch ein Ast, ist ja alles prima. Aber bei mir ist es so. Und wie geht man mit dieser Spannung gut um? Zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, sind ganz typisch. Die eine Möglichkeit ist einfach, zu sagen, ich bin halt, wie ich bin. So ist es eben. Ich kann es nicht ändern. Und ihr müsst damit leben. Müsst ihr halt mit umgehen, dass ich so bin. Das Problem wird dann verschoben auf die anderen. Sollen die doch mal gucken, wie sie damit zurecht werden. Die andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist, immerzu ein schlechtes Gewissen zu haben und sich selbst zu zermartern immer so das Gefühl zu haben, nicht richtig zu sein, weil man das, was man für richtig erkannt hat, nicht hinbekommt. Ich muss doch eigentlich anders sein. Ich müsste das doch hinbekommen. Und beide Haltungen sind meiner Meinung nach weder hilfreich noch gesund. Ich bin, wie ich bin, schiebt das Problem den anderen zu. Ja, da müsst ihr mich halt annehmen, wie ich bin. Das ist dann ja nicht mein Problem mehr. Wenn ich das mal mit meinem Beispiel durchbuchstabiere, würde das heißen, ja, da müsst ihr halt mit umgehen können, dass ich mal verletzend bin, dass ich mal dominant bin. Dann müsst ihr halt gucken. Ja, ich hoffe, dass wenn ich das so sage, dass das deutlich wird, das ist eine ziemlich einfache Lösung. Also für mich einfache Lösung, aber eben nicht für die anderen. Und auch das schlechte Gewissen ist nicht hilfreich, das ist zerstörerisch. Das führt in einen Druck hinein, wo das Leben nur noch ein Krampf ist und man die ganze Zeit nur darauf achtet, ja, alles richtig machen, keine Fehler machen, irgendwie durchkommen. Und so eine Haltung ist auf Dauer selbstzerstörerisch, ungesund. Man bekommt nicht so ein Gefühl des Mangels und des Defizites. Ich kriege das nicht hin, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich bin da einfach zu blöd für. Und das ist nicht gut, so zu denken über sich selbst. Nochmal, meine Frage, mein Anliegen ist nicht zu sagen, strengt euch mehr an. Ja, ich hoffe, das ist angekommen. Sondern meine Frage ist, wie können wir gut damit umgehen? Wie können wir mit dieser Spannung gut umgehen, es uns auf der einen Seite nicht zu einfach zu machen, uns selbst zuliebe, Gott zuliebe und den Menschen zuliebe und auf der anderen Seite uns selbst nicht kaputt zu machen und zu zerfleischen, zermartern. Eine Spur, die mir dabei hilft, beginnt im Neuen Testament und führt direkt ins Alte hinein. Es geht um ein Gespräch, das Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus geführt hat. Also ein Pharisäer, ein gottesfürchtiger Mann, spricht mit Jesus und in diesem Gespräch, da fällt ein spannender Satz. Es geht in diesem Gespräch um Vergebung, es geht um Veränderung, es geht um eine neue Geburt, ein neues Leben, das Gott uns schenken möchte. Und dann kommt dieser Satz. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Das klingt erstmal, also wenn man den Text nicht kennt, merkwürdig und geheimnisvoll, irgendwie kryptisch. Man braucht einen Verständnisschlüssel, um sich diese beiden Verse zu erschließen. Mit Menschensohn bezeichnet sich Jesus im Johannesevangelium ganz oft selbst. Das ist ein Wort aus dem Alten Testament, das den versprochenen Retter, von Gott versprochenen Retter für Israel bezeichnet. Man könnte also sagen, Jesus muss erhöht werden. Und erhöht, das klingt ja auch nach irgendwas Positivem, also herausgehoben aus der Menge, alle sehen ihn, verehren ihn vielleicht. Im Johannesevangelium ist das allerdings eine Umschreibung für das Kreuz, für die Kreuzigung. Jesus muss tatsächlich erhöht werden, indem er ans Kreuz geschlagen wird, sodass alle ihn sehen können, herausgehoben. Es geht hier also um Jesus und es geht um das Kreuz. Jesus sagt, dass er genauso an das Kreuz geschlagen, erhöht werden muss, wie Mose die Schlange erhöht hat, ans Holz genagelt hat. Und damit sind wir dann im Alten Testament mitten in einer Geschichte, in der es um Untreue, um Schlangen, um Gift und um Rettung geht. Der Hintergrund ist, das Volk war wieder einmal unzufrieden, sowohl mit Mose wie auch mit Gott. Sie waren am Nörgeln, sie waren am Meckern, sie waren am kurz davor wegzulaufen. Wären wir doch mal in Ägypten geblieben, in der Sklaverei, da war es so schön, als man noch die Peitschen auf unserem Rücken geschwungen hat, das war toll, aber hier in der Wüste, da ist einfach Mist. Und sie waren unzufrieden und waren am Meckern. Und dann passiert Folgendes. Da schickte der Herr giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute liefen zu Mose und sagten, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir den Herrn und dir Vorwürfe gemacht haben. Bitte den Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Bitte den Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange aus Bronze an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der gebissen wird, soll sie ansehen, dann bleibt er am Leben. Mose fertigte eine bronzene Schlange an und befestigte sie oben an einer Stange. Von nun an blieb jeder, der gebissen wurde, am Leben, wenn er auf diese Schlange schaute. Von nun an blieb jeder, der gebissen wurde, am Leben, wenn er auf diese Schlange schaute. Was dieser Mose alles konnte, ne? Der war auch noch Kunstschmied, hat das auch noch hingekriegt, keine Ahnung wie. Aber so ist die Geschichte. Der Biss der Schlangen tötete. Die Rettung für alle Gebissenen war die Schlange aus Bronze, die Mose an den Stab aus Holz befestigt hatte. Wer auf sie schaute, wurde gerettet, obwohl er gebissen war und das Gift durch seine Adern floss. Jesus nimmt jetzt diese alte Geschichte und bezieht sie auf sich. Wer auf mich und mein Kreuz schaut, wer mir vertraut und glaubt, der soll leben, auch wenn er im übertragenen Sinn gebissen wurde. Gebissen nicht von Schlangen, sondern gebissen von die Bibel sagt es mit diesem Wort Sünde, gebissen von dieser Macht und dieser Kraft, die gegen das Leben steht. Und das Leben, wie Gott es eigentlich im Sinn hat, zerstört. Diese alte Geschichte wird also zu einem Gleichnis für die Vergebung, die Jesus am Kreuz schenkt. So weit, so gut. Aber was hat das alles mit diesem Spannungsfeld zu tun, zwischen durchaus guten Willen und wiederholten Scheitern? Zuallererst ist das und zutiefst ein Eingeständnis. Und dieses Eingeständnis ist, wir sind Gebissene. Es gibt Dinge in unserem Leben, die gegen das Leben stehen, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Gegen das Leben stehen, zu dem Jesus uns ruft, wenn er sagt, folge mir nach. Und die dieses Leben sogar manchmal zerstören. Ich habe am Anfang von mir erzählt. Und ich bitte euch innigst einmal zu überlegen, was wäre das denn bei dir? Vielleicht das Gleiche wie bei mir, vielleicht was ganz anderes. Vielleicht entdeckst du bei dir Unbarmherzigkeit, Unversöhnlichkeit, Kleinglauben. Vielleicht Habgier, Neid, Trotz, Ärger über Kleinigkeiten. Vielleicht auch eine Abhängigkeit, in der du gefangen bist. Untreue, Egoismus. Etwas, was man nicht lassen kann, und wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht manchmal auch gar nicht lassen will. Das anderen und einem selbst schadet und das Leben zerstört. Und diese Liste ist beliebig lang und ausfüllbar. Nochmal, es geht nicht darum, einen Vorwurf zu machen, sondern es geht darum, etwas zu erkennen. Jüngerinnen und Jünger Jesu sind Gebissene. Wir sind nicht perfekt und wir sind nicht fehlerlos, sondern wir sind abhängig von Jesus, von diesem Blick aufs Kreuz, von seiner Gnade. Wir hängen an ihm. Wir sind Gebissene und das Ding ist, wir bleiben gebissen. In der Geschichte ist es so, dass wer von den Schlangen gebissen wurde, durch dessen Blut floss das Gift und nur der Blick auf diese Bronzeschlange, die Mose erhöht hat, rettete. Sie lebten, obwohl das Gift in ihren Adern war. Mit jedem Herzschlag wurde es weiter durch den Blutkreislauf gepumpt. Und dennoch starben sie nicht, weil sie auf die Schlange schauten. Vielleicht habt ihr das beim Vorlesen des Textes eben gemerkt. Sie kommen zu Mose und bitten ihn, dass Gott sie von diesen Schlangen befreit, dass er die Schlangen wegnimmt. Das tut er aber nicht, sondern er gibt ein Heilmittel gegen das Gift, das in ihren Adern ist. Und wenn ihr euch dieses Bild mal anschaut, dann seht ihr das da unten auch. Da ist die erhöhte Schlange, soll das sein. Und da unten, da kniet einer, schaut zur Schlange, zur Bronzeschlange rauf. Und die andere, die giftige Schlange, die hängt noch an seinem Fuß. Die ist da noch dran. Ja, also das ist das Bild. Das ist das Bild, das dahinter steht. Wir sind Gebissene und wir bleiben es. Es gibt Dinge in unserem Leben, mit denen werden wir nicht fertig. Die tauchen immer wieder auf, meistens dann, wenn wir sie am wenigsten gebrauchen können und wenn wir sie am wenigsten erwarten. Wenn wir denken, jetzt habe ich es geschafft, dann kommt's. Das Gift fließt weiter durch unseren Körper. Die Schlange hängt immer noch am Fuß. Und ich glaube, das ist eine enorm wichtige Erkenntnis. Wenn ich das verstehe, dann wird klar, Scheitern, Hinfallen gehört zur Nachfolge fest dazu. Wir sind nicht perfekt und werden es niemals werden. Wir bleiben Gebissene. Und wir bleiben abhängig. Wir bleiben abhängig von Gott. Das klingt total banal. Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, oh, was will er denn jetzt? Jetzt habe ich mich aufgerafft, Sonntagabend, bin eigentlich schon ziemlich müde vom Wochenende und kämpfe gerade mit meinen schweren Augenlidern. Und dann erzählt er so eine Banalität. Was soll das denn? Aber wisst ihr, das eine ist, etwas zu wissen. Und das andere ist, es mit dem Herzen zu verstehen, was es wirklich bedeutet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das erkennen. Ich bin ein Gebissener, eine Gebissene, weil wir sonst unseren inneren Antreibern erliegen werden. Irgendwelchen Idealen nachlaufen, die wir nicht erreichen können. Nochmal, heute Morgen diese eine Begegnung, die ich hatte, da war jemand, der war so in seinen Idealen gefangen, dass er nur den Appell gehört hat, jetzt musst du dich noch mehr anstrengen. Der hat den Rest, den ich erzählt habe, gar nicht gehört. Oder ich habe es nicht gut rübergebracht, das möchte ich jetzt, kann auch sein. Wir werden unseren Idealen nachlaufen und selbstzerstörerischen Strudel hineinkommen. Oder aber wir kommen irgendwann auf die Idee, so sehr selbstbewusst, ach, vielleicht kriege ich es auch alleine hin. Am Anfang, da habe ich Vergebung gebraucht, aber jetzt schaffe ich es aus mir heraus. Danke, Jesus, für alles, was du in der Vergangenheit getan hast, aber jetzt habe ich es im Griff. Jetzt bin ich aus mir selbst heraus stark. Und dann versuchen wir, Jesus nachzufolgen aus unserer Kraft. Wer sich selbst ehrlich eingesteht, ich war, ich bin und ich bleibe gebissen, dem wird klar, dass er an Jesus hängt. Und er wird sich ganz natürlich in die Nähe Jesu begeben. Der wird Jesu Nähe suchen, weil er merkt, ich brauche ihn. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht alleine. Und genau darum geht es in der Nachfolge. Nicht, dass wir Meisterstücke vollbringen, sondern dass wir in Jesu Nähe sind und dass wir mit ihm unterwegs sind. Dass wir aus seiner Kraft, in seiner Nähe leben. Nochmal, es klingt vielleicht banal, aber ich glaube, es ist enorm wichtig. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, wir leben in so einer Machbarkeitsillusion, so möchte ich es nennen. Wenn du nur fest genug daran glaubst, dich nur genug anstrengst, dann kriegst du alles hin. Und ich sage, nein, du bist gebissen. Du bist abhängig von Jesus. Es gibt Dinge, die kriegst du nicht hin. Du bist abhängig von seiner Gnade und Vergebung. Und das ist nicht schlecht. Diese Abhängigkeit ist nicht schlecht, sondern im Gegenteil, sie bringt dich in Jesu Nähe. Und das ist der beste Ort, wenn man ihm nachfolgen will. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass dieses sich selbst eingestehen, da gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich wirklich ja, so ein Gebissener bin, dass das eine befreiende Auswirkung für unser Leben haben kann und auch für unser Zusammensein haben kann. Wer sich ehrlich eingesteht, ich bin gebissen, der kann nämlich barmherzig mit sich selbst werden. Der braucht eben nicht die ganze Zeit diesen Druck hören und jetzt gib dir doch mal Mühe und jetzt mach doch mal, sondern der kann sich das eingestehen. Ich bin gebissen. Und bitte, das ist nicht das Gleiche wie ich bin halt so. Ich bin halt so, geht davon aus, jo, Pech, Resignation und Selbstaufgabe. Aber das Eingeständnis, da ist was in meinem Leben und das ist nicht in Ordnung, heißt ja nicht, dass ich nicht mehr an mir arbeite. Dass ich nicht mehr den Heiligen Geist bitte, mir zu zeigen, wo meine wunden Punkte sind. Dass ich Gott nicht mehr bitte, mich zu verändern. Dass ich mich den Dingen meines Lebens und den Baustellen meines Lebens einfach nur abwende und sage, ist halt eine Baustelle, sondern dass ich daran arbeite und mich auch verändern lasse und mich ja drauf einlasse. Ich habe doch Jesus. Ich habe doch dieses Kreuz. Ich darf da doch hinschauen. Das heißt, ich darf auch neu beginnen. Und ich darf wieder neu beginnen. Und morgen darf ich neu beginnen. Und wenn ich morgen Abend ins Bett gehe, darf ich übermorgen neu beginnen. Und dann darf ich, Mittwoch ist es dann, ne? Mittwoch darf ich neu beginnen. Und Donnerstag und Freitag und Samstag. Und in jedem Moment darf ich neu beginnen. Und wieder neu beginnen. Ich brauche nicht verzweifeln, brauche mich nicht selbst aufgeben, brauche das nicht ignorieren. Ich darf daran, weil ich neu anfangen darf. Aber ich brauche gleichzeitig eben nicht frustriert sein und nur auf mein Scheitern schauen, weil ich einen Ort habe, wo ich hingehen kann, wo Heilung ist. Darum darf ich durchatmen und aufatmen. Ich darf mir selbst gegenüber barmherzig sein, brauche mich nicht mehr unter irgendeinen Leistungsdruck setzen oder selbst zerfleischen oder aber zu resignieren und selbst aufzugeben. Unter Jesu Kreuz bin ich gut aufgehoben. Da hat das Gift keine Macht. Wenn mir klar wird, dass ich selbst gebissen bin, dann hat es noch einen anderen Effekt. Dann kann ich nämlich barmherzig werden mit anderen, mit ihren Fehlern. Am Ende stehen wir alle, so wie wir heute hier sitzen oder zu Hause zuschauen. Am Ende stehen wir vor demselben Kreuz, vor demselben Jesus und schauen auf den gleichen Jesus und hängen am selben Jesus. Ich bin davon überzeugt, dass diese Erkenntnis das Miteinander verändern kann. Wie schnell sind wir dabei, bin ich dabei, mich über andere aufzuregen, den Kopf zu schütteln und mich zu empören oder wie auch immer. Nur weil man vielleicht was falsch gemacht hat, anders gemacht hat, was auch immer der Grund ist. Dabei ist Barmherzigkeit das Gebot der Stunde für alle, die gebissen sind. Und dazu gehört es dann auch, um Vergebung zu bitten. Meine Fehler auch bei anderen einzugestehen. Und wenn ich dann mal wieder verletzend war, zu sagen, du, ich habe gemerkt, Ich habe dich wohl verletzt, es tut mir leid. Du weißt, das heißt nicht, dass es nicht wieder vorkommt, aber es tut mir leid. Ich möchte es dir doch zumindest eingestehen. Wem will ich denn was vormachen? Seit 11 Jahren kenne ich die meisten von euch, einige noch nicht so lange. Und ich behaupte mal, ihr wisst um meine Fehler. Und wenn ihr eine Liste machen müsstet, was nervt an dem, da würde euch was einfallen, hundertprozentig. Ja, will ich euch was vormachen? Soll ich euch was vormachen, wer ich bin, ein Bild aufrechterhalten? Geht doch gar nicht. Wieso dann nicht ehrlich werden? Andersrum ist auch so, ne? Also nicht, dass ihr denkt, so, ne? Also nur so als Info. Warum wollen wir nicht einfach ehrlich voreinander sein? Und wollen das eingestehen und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Wie befreiend wäre das, wenn uns das gelingt, aufeinander auch zuzugehen, da wo wir gemerkt haben, das war jetzt nicht gut, und zu sagen, es tut mir leid, ich habe was falsch gemacht. Ich war's. Und gleichzeitig dem anderen auch zu vergeben. Nicht nur das Kreuz für mich in Anspruch zu nehmen, sondern diese Vergebung weitergeben an andere. Und ich behaupte, wenn wir das tun, dann sind wir schon einen riesigen Schritt auf dem Jesusweg weitergegangen. Dann sind wir vielleicht schon oben auf diesen steilen Berg angekommen, haben es gar nicht gemerkt, weil wir mit ihm in seiner Nähe unterwegs gewesen sind, ohne zu verkrampfen und ohne es uns zu einfach zu machen, sondern auf einem guten Weg mit ihm. Amen. Ich hätte noch eine coole Geschichte, aber ja, ich frage mal die Fraktion mit den müden Augen. So. Ich habe die auch schon mal vorgelesen, das hätte ich vorher sagen sollen. Ne? Von Siegfried Kettling, typisch evangelisch, im Spital zum großen Arzt. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört von mir, ich mag sie auch zweimal hören. Da ist ein Patient, Herr Adam, dem alle Mediziner bescheinigen, moribundus, Todeskandidat. Eine bösartige Krankheit im letzten Stadium, im Grunde schon tot. Da gibt es ein merkwürdiges Krankenhaus, an dessen Wand der Satz gemalt steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Um auch das Letzte zu versuchen, transportiert man den Sterbenden in das Spital. Seltsam ist die Begrüßung bereits am Portal. Der Arzt legt dem Todkranken die Hand auf die Schulter. Ich sage dir, du bist gesund. Achte jetzt nicht auf all die Symptome deiner Krankheit. Mein Wort ist hier die alleingültige Wirklichkeit. Glaub mir, bei mir, in meinen Augen bist du vollkommen heil. Und mein Urteil ist unfehlbar. Merkwürdig ist die Behandlung, die jetzt beginnt. Nicht mit irgendwelchen Medikamenten wird Herr Adam versorgt, der Arzt selbst ist die Therapie. Wohl gibt es eine Bluttransfusion, aber es ist des Arztes eigenes Blut, das in den Patienten hinüberfließt. Und eigenartig, der Schlauch und die Kanüle werden nie abgenommen. Beständig fließt der Lebensstrom. Wo gab es Bestrahlung, aber es ist der Arzt selbst, der Herr Adam täglich in die Augen schaut. Tief geht dieser Blick, zutiefst heilsam ist er. Am wichtigsten aber ist für den Patienten die tägliche Gesprächstherapie. Wundersam befreiend dieser Austausch. Die verborgenste Nöte vermag der Patient ohne Scheu zu sagen. Heilend sind die liebevollen Anweisungen. Das unterlässt du jetzt bitte. Stattdessen ist jetzt dieses dran. Herr Adam spürt, wie er gesundet. Bald kann er aufstehen, umhergehen, Besuch empfangen. Jedem empfiehlt er eifrig dieses Krankenhaus und seinen Arzt. Erstaunliche Kräfte werden frei. Er bewährt sich bereits als Hilfspfleger an Mitpatienten. Eines Tages aber meint Herr Adam, nun sei er gesund genug. Unbemerkt, so denkt er jedenfalls, entweicht er dem Krankenhaus, der beständigen Transfusion, den Blickkontakten und Gesprächen. Ewig werde ich dem Arzt dankbar sein, murmelte er. Aber jetzt bin ich in mir selbst stark, kann hingehen, wohin es mir beliebt. Auf der Treppe vor dem Portal findet man den Bewusstlosen. Gerade noch rechtzeitig wird er zurückgebracht. Bleib bitte bei mir, hört er den Arzt sagen, als er erwacht. In dir selbst bleibst du der alte Adam, ein sicherer Todeskandidat. Nur bei mir, in meinem Haus, bist du gesund. Nochmal Amen.